Welcome to my G-spot.
Hallo Leute, ich bin Stefanie Giesinger und ich melde mich natürlich wieder aus meinem G-Spot, also von meinem allerliebsten Ort auf der ganzen Welt, denn hier spreche ich mit euch über die Themen, die mich und hoffentlich auch euch interessieren. Und das sind Themen wie mentale Gesundheit, Sex, Feminismus, Freundinnenschaften und so weiter. Also ich freue mich vor allem, wenn wir es schaffen, hier Tabus zu brechen. Und ich sitze hier nicht alleine und halte einen Vortrag, sondern habe unterschiedliche Gästinnen für die unterschiedlichen Themen da. Das sind unter anderem Expertinnen, Freundinnen, Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also alles Leute, die mich inspirieren und die ich auch mit dem Thema assoziiere. Und mein Wunsch ist es, dass wir uns einmal die Woche hier treffen, um mit Leichtigkeit tiefer in Themen einzusteigen. Und wie immer starte ich jetzt mit meinen davor aufgeschriebenen Gedanken zu dem Thema. Die Morning Pages. Meine Gedanken zu diesem Thema. Alle meine Freundinnen machen es. Haben es gemacht, wollen damit bald anfangen oder sehen die Notwendigkeit, es irgendwann zu machen. Ich habe schon mehrere Runden hinter mir und habe mir vorgenommen, dass ich mir 2025 wieder die Zeit und die Energie dafür nehme. Nichts hat mich mehr wachsen lassen, mir den Spiegel genauer vorgehalten oder mir die Welt um mich herum verständlicher gemacht als sie. Die Therapie. Ich habe ja schon etliche Male darüber gesprochen und auch bei meinen GästInnen haben fast alle einen Berührungspunkt mit einer der vielen existierenden Therapieformen. Auch auf Social Media und anderen Medien öffnen sich bekannte Menschen und sprechen über ihre mentale Gesundheit. Man könnte fast meinen, wir leben in der Generation Therapie. Haben wir einfach alle mehr mentale Probleme als die Generation vor uns? Haben wir ein kollektives Trauma? Oder sind wir einfach mehr bereit, Verantwortung für unsere mentale Gesundheit zu übernehmen? Darüber möchte ich heute mit einer Psychotherapeutin sprechen. Franca Cerutti ist nicht nur psychologische Psychotherapeutin, sondern ist auch Autorin und hat einen erfolgreichen Podcast, und zwar Psychologie to go, in dem sie über eine Vielzahl an Themen wie beispielsweise ADHS, Resilienz, Overthinking oder Binge-Eating spricht. Sie ist genau die richtige Person, um zu besprechen, ob und warum die jüngere Generation so viel mehr Therapie macht, ob jede Therapie immer gut ist und wir wirklich zu wenige TherapeutInnen in Deutschland haben. Herzlich willkommen, Franca Cerutti. Hi.
Hallo.
Ich freue mich ganz doll, dass du heute hier bist. Wie geht es dir?
Mir geht es sehr gut und ich freue mich wirklich wahnsinnig über die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf.
Sehr gerne. Ich habe dich gerade als psychologische Psychotherapeutin vorgestellt. Was bedeutet das überhaupt? Also was sind die Unterschiede zwischen Psychologin, Psychotherapeutin und Psychiaterin?
Boah, super wichtige Frage, weil das wirklich super oft verwechselt. Also Psychologinnen haben Psychologie studiert. Und wenn man dann eine Weiterbildung macht in einem der sogenannten Richtlinienverfahren, also entweder Verhaltenstherapie oder Analyse oder systemische Therapie, da gibt es verschiedene Verfahren, dann darf man sich psychologische Psychotherapeutin nennen. Und dann gibt es aber auch noch Menschen, die studieren Medizin, die können aber auch Therapeut werden. Und das sind dann ärztliche PsychotherapeutInnen.
Aha.
Oder die werden Mediziner und spezialisieren sich mehr so auf die medizinische Behandlung und das sind dann Psychiater und Psychiaterinnen.
Und was machen ärztliche Psychotherapeutinnen anders als jetzt eine psychologische Psychotherapeutin?
Die dürften auch Medikamente verschreiben, wenn es hilfreich ist und haben einfach einen etwas anderen Werdegang, würde ich sagen. Also die haben eben nicht Psychologie studiert, sondern erstmal das ganze breite Feld der Medizin und haben sich erst recht spät dann auf die Psychotherapie fokussiert.
Spannend. Wie sieht denn dein Alltag so aus? Also momentan bist du ja auf Weltreise. Normalerweise als psychologische Psychotherapeutin, wie wäre das?
Also normalerweise hat meine liebe Sprechstundenhilfe mir die Termine gut koordiniert. Ich sehe ungefähr bis zu 30 Patienten und Patientinnen pro Woche.
Oh, das heißt, ist schon viel.
Ja, das kann ich aber auch erst seit meine Kinder ein bisschen größer sind. Also viele Kolleginnen machen das davon abhängig, wie die anderen Umstände so sind, Wir sehen die Patientinnen und Patienten immer 50 Minuten. Das heißt, wir haben wirklich vergleichsweise eine luxuriöse Situation. Jetzt anders als in einer Arztpraxis oder so, dass wir wirklich Zeit haben mit den Menschen. Und wir sehen sie auch über längere Zeiträume. Also wir beantragen eine Psychotherapie, wenn die Indikation besteht. Also das heißt, wenn ein klinisch relevantes Störungsbild vorliegt, bei dem Psychotherapie indiziert ist, dann beantragen wir das bei der Krankenkasse in Päckchen. Immer erstmal 12 Sitzungen, das ist eine Kurzzeittherapie 1. Noch 12 Sitzungen, das ist dann die Kurzzeittherapie 2. Und man kann das immer so stufenweise aufbauen, je nach Bedarf der Patientin oder des Patienten.
Und wie kannst du dir die ganze Geschichte merken eigentlich von deinen PatientInnen?
Also ehrlich gesagt, mein Mann sagt, ich habe da ein glückliches Talent. Mir fällt es super leicht. Ich glaube, wenn man grundsätzlich interessiert ist an Menschen und gerne zuhört, dann fällt einem das auch leicht, sich Sachen zu merken. Aber ehrlicherweise, ich habe immer einen Blog. Ich mache mir natürlich auch Notizen. Also das muss ich auch machen. Das gehört auch zu unserem Berufsbild. Wir müssen nachweisen, was wir in der Sitzung besprochen haben oder welche Interventionen wir planen oder welche Therapieschritte wir umgesetzt haben. Aber ich notiere mir natürlich auch biografische Sachen. Manchmal gebe ich auch einen Fragebogen raus, wo ich mir Sachen nochmal genauer erklären lasse, damit ich wirklich im Bild bin und mir wirklich auch bestimmte biografische Zusammenhänge herleiten kann oder wir eine Gesprächsgrundlage haben, um Sachen auch mal so in die Lebensgeschichte einzubetten. Ja, das
okay, und dann,
ist Übung.
Verstehe. Vor jeder Sitzung schaust du dir nochmal an, was du da geschrieben hast, weil das habe ich mich schon so häufig gefragt bei meinen letzten TherapeutInnen. Die wussten jeden Namen von der Freundin, von der ich gerade spreche, von dem Familienmitglied. Und ich habe mich immer schon gefragt, wie geht das? Vor allem, wenn du jetzt sagst, 30 PatientInnen in der Woche, sich wirklich alle Einzelheiten da zu merken oder halt auch aufzuschreiben und dann davor das auch sich nochmal einzuprägen. Ich finde, das ist schon ein Talent. Kommen wir zurück zu den unterschiedlichen Therapieformen. Was gibt es denn generell für Therapieformen jetzt außerhalb auch der Verhaltenstherapie? Weil das ist das, was du machst?
Ja, genau. Ich bin Verhaltenstherapeutin. Also meine Fachrichtung ist die kognitive Verhaltenstherapie. Und es gibt aber noch andere sogenannte Richtlinienverfahren. Das sind die psychotherapeutischen Verfahren, die ihre Wirksamkeit bewiesen haben. Also die Krankenkasse zahlt ja nichts, was vielleicht hilft, vielleicht nicht, sondern das sind Verfahren, die nachweislich den Menschen helfen. Also wo Menschen nachweislich von profitieren und wo sich nachweislich Symptomatik reduziert. Und das sind tiefenpsychologisch fundierte Verfahren, das ist die Psychoanalyse und noch relativ neu die systemische Therapie.
Was ist das?
Die systemische Therapie beschäftigt sich im Grunde mit dem Individuum als Teil eines Systems, in dem er lebt. Also das hat stärker auch so familiäre Bezüge und betrachtet dich sozusagen im Kontext deiner Familie oder deiner Arbeitsumgebung. Also die systemische Therapie hat da so einen breiten Blick auf dich, weil die Erfahrung zeigt, wenn du anfängst, dich zu verändern, und vielleicht hast du die Erfahrung ja auch gemacht, dann geht nicht jeder diese Veränderung mit. Oder Menschen, die dir ganz nahe stehen, verändern sich mit dir, weil du dich veränderst. Und umgekehrt haben aber natürlich auch deine engen Menschen Einfluss darauf gehabt, wie du bist. Und so ist die grundsätzliche Idee, dass sich Systeme und Menschen in Systemen gegenseitig beeinflussen. Und die haben das so ein bisschen stärker im Blick vielleicht als andere Verfahren.
Und was ist die Psychoanalyse? Ist das das, wo man dann auch eher liegt als Patientin?
Ja.
Okay, und was passiert da?
Also die Psychoanalyse ist so die klassischste Psychotherapieform. Das ist die, die wirklich direkt Sigmund Freud als einer der Begründer der klassischen Therapie so sich überlegt hat. Die Menschen liegen teilweise tatsächlich, das macht nicht jeder Kollege oder Kollegin immer noch so, aber einige machen das. Du liegst auf der Couch, der Therapeut sitzt noch nicht mal unbedingt in deinem Sichtfeld und du kannst sprechen und da geht es viel um so freies Assoziieren. Und da bin ich ehrlich gesagt nicht so ganz bewandert, wie die Analyse jetzt in der Tiefe arbeitet. Aber es ist nicht so direktiv, würde ich mal sagen. Ich als kognitive Verhaltenstherapeutin gebe auch durchaus schon mal so Hinweise. So, was machen wir jetzt? Oder wie gehen wir konkret mit der Angst um? Und die Psychoanalyse hilft Menschen, glaube ich, dass sie aus ihrem Inneren heraus mehr so auf Zusammenhänge kommen. Also die sind so ein bisschen vorsichtiger, auch mal konkret so einen Trainingsplan oder sowas rauszugeben.
Okay, gut. Also verständlich ist denn für mich, dass die Verhaltenstherapie auch ein bisschen wie ein Coaching ist?
Durchaus. Es hat solche Elemente auf jeden Fall.
Was ist denn der Unterschied zwischen Therapie und Coaching?
Das ist auch eine super wichtige Frage, weil ich glaube, ganz viele Menschen das auch nicht so richtig unterscheiden. Also Psychotherapie ist ein Heilverfahren. Und damit richtet sich das auch klassisch an Menschen, die eben nicht ganz gesund sind, sondern die eine Diagnose haben. Und das bedeutet, sie haben eine Erkrankung, eine Störung, wie es in der ICD-10 heißt. Und Coaching ist ein Angebot an gesunde Menschen und ist im Grunde eher sowas wie Selbstoptimierung. So, es könnte mir noch ein bisschen besser gehen. Also ich sag mal so, die Psychotherapie geht klassischerweise, wenn du dir so ein Kontinuum vorstellst von plus 10 bis minus 10, dann gehst du mit einer minus 3, minus 4, minus 7 auf jeden Fall zur Psychotherapie, weil dann hast du wahrscheinlich eine Diagnose. Wenn es dir aber nur darum geht, von einer 5 auf eine 7 zu kommen oder von einer 7 auf eine 10 im Plusbereich, dann mach ein Coaching. Dann brauchst du gar keine Heilbehandlung.
Verständlich. Was genau ist denn eine psychische Erkrankung?
Also letztlich bedeutet eine psychische Erkrankung, und da gibt es halt ganz, ganz, ganz viele verschiedene, dass du nicht vergleichsweise so fähig bist, deinen Alltag wunschgemäß zu gestalten, weil dir die Störung, wie auch immer, Steine in den Weg legt. Weil du merkst, dass du vielleicht auf eine gewisse Art und Weise anders reagierst oder anders denkst oder dich anders fühlst oder auch anders dich verhältst als vielleicht Menschen in deinem Umfeld oder auch als du das von dir selbst früher kennst.
Okay, also es ist eigentlich immer ein Vergleich, entweder mit sich damals oder mit einer anderen Person. Aber ist das nicht so, dass wenn man schon immer diese psychische Erkrankung hatte, man häufig gar nicht weiß, dass man eine psychische Krankheit hat?
Ja, ich weiß gar nicht, ob dir das jetzt zu nahe geht, aber du hattest ja gerade eingangs gesagt, dass du auch Therapieerfahrungen gemacht hast. Darf ich das fragen? Wie bist du denn selber drauf gekommen, dass du vielleicht Therapiebedarf hast?
Also irgendwie war Therapie bei uns in der Familie immer sehr stark tabuisiert und generell mentale Erkrankungen, obwohl das schon sehr präsent auch stattgefunden hat bei uns in der Familie. Und dann ungefähr mit 19 fing es an, dass es mir richtig schlecht ging mental und dass ich immer zwischen den Shootings geweint habe, im Flieger geweint habe, im Zug geweint habe. Und meine damalige Managerin hat mich dann dazu aufgefordert, Therapie zu machen. Hab mich echt eine Weile dagegen gewehrt und hab dann gedacht, okay, ich versuche das jetzt mal. Und das kam aber auch erst, als es mir richtig doll schlecht ging, als ich wirklich gar nichts mehr machen konnte, außer weinen und rumliegen. Und ich hatte einfach keine Energie für gar nichts. Ich konnte nicht mal aufstehen, um zu pinkeln. Und dann habe ich geschaut, welche TherapeutInnen es in meiner Nähe gibt. Bin dann dahin und das war so eine große Enttäuschung damals für mich. Ich habe mich da hingesetzt und sie hat mich erstmal gefragt, ja, was machen Sie beruflich? Ich habe ihr erklärt, ich bin Model in erster Linie, mache aber auch Social Media. Dann hat sie mich gefragt, was ich denn so esse. Und dann meinte ich so, ja, ich ernähre mich vegan. Und dann meinte sie so, ah ja. Also man braucht schon Omega-3 und hier, ich glaube, sie sind unterernährt und ihrem Gehirn geht's nicht gut. Probieren Sie es mal mit ein bisschen Fisch, essen Sie mal ein bisschen Lachs. Und ich bin dann nach Hause gegangen, habe mich wieder ins Bett gelegt und war so, scheiße, ja. Also alles Kacke, ich bin auch daran schuld, dass es mir schlecht geht und ich hatte keine Lust, nochmal zu der Therapeutin zu gehen, aber irgendwie wusste ich auch gar nicht, dass ich die Entscheidungshoheit habe und dass es auch unterschiedliche Therapeutinnen gibt. Also bin ich dann wieder zu ihr hingegangen und das war wieder so eine schlechte Erfahrung. Das habe ich dann dem damaligen Managerin erzählt und sie hat dann durch Kontakte eine ganz tolle Klinik herausgesucht und da bin ich dann hingegangen und dann wurde ich mit Depressionen diagnostiziert und habe dann auch Medikamente bekommen.
Oh Gott, es tut mir so leid, dass du so eine schlechte Erfahrung gemacht hast.
Danke, aber it's fine. Und irgendwie bin ich auch happy darüber, dass ich jetzt dadurch weiß, dass es unterschiedliche Therapeutinnen gibt.
Ja.
Denn ich habe seither mit 4 Therapeutinnen dann auch an mir gearbeitet.
Ja.
Und ich hatte dann ein sehr gutes Gespür dafür, was tut mir wirklich gut, was brauche ich auch gerade und wie sehr kann ich das Wort von der Person auch auf eine Goldwaage legen. Mhm. Denn ja, es gibt ExpertInnen in Gebieten, aber natürlich haben die auch vielleicht unterschiedliche Denkansätze und sind vielleicht auch voreingenommen bei Menschen wie mir, die in der Öffentlichkeit stehen und Models sind.
Ja, das ist richtig bitter. Also wirklich, so eine Erfahrung wünscht man natürlich niemandem. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, woran merke ich denn, ob ich Therapie brauche? Du hast es ja offensichtlich gemerkt, weil du dich selber stark verändert hast.
Ja.
Weil deine Alltagstauglichkeit eingeschränkt war. Und übrigens sowas wie unvermitteltes Weinen, wo man manchmal noch nicht mal genau weiß, warum jetzt. Mhm. So eine Dünnhäutigkeit, auch so eine Reizoffenheit und so. Das sind sehr typische Zeichen. Und auch, dass andere Leute dich ansprechen. Und die sagen, ich mache mir Sorgen um dich. Das sind alles so Hinweise, dass es gut sein könnte, mal mit jemandem zu sprechen. Und idealerweise kommt man dann nicht an jemanden, der sagt, iss mal Lachs.
Ja. Ne?
Also das ist ja wirklich sowas von daneben. Ich glaube das gar nicht. Wahnsinn. Voll. Also ich glaube es natürlich, aber ja. Echt schlecht.
Aber jetzt beispielsweise bei neurodiversen Menschen, wenn man ja schon immer so gelebt hat, dann weiß man das ja eigentlich nicht. Man hat ja keinen richtigen Vergleich, wie jetzt beispielsweise bei einer Depression, wo man einen Stimmungswechsel mitbekommt.
Das stimmt. Und das ist aber, muss man sagen, wirklich auch ein bisschen kategorial was anderes. Ob jemand eine sogenannte affektive Störung entwickelt im Laufe seines Lebens, zum Beispiel eine Depression, oder jemand entwickelt eine Angststörung oder jemand entwickelt eine Essstörung, whatever. Oder ob du wirklich auf dem neurodiversen Spektrum bist, dann hat das ja auch eine genetische Grundlage. Das ist sozusagen, wie dein Gehirn gebaut ist. Und das ist auch nicht heilbar. Also damit gehst du ja nicht in die Therapie, damit es weggemacht wird, sondern manchmal ist es nützlich, trotzdem eine Diagnose zu bekommen. Zum Beispiel, wenn du medikamentöse Unterstützung brauchst. Also ganz viele Patientinnen und Patienten, gerade jetzt im Moment, werden relativ spät diagnostiziert erst mit ADHS und die profitieren schon davon. Wenn die dann die Diagnose bekommen und die ist halt die Grundlage dafür, dass du dann ein Medikament mal ausprobieren kannst und gucken kannst, ob dir das wirklich hilft, dich mal zu konzentrieren oder ein bisschen ruhiger zu sein in deinem Alltag oder so. Aber da reden wir natürlich von einer symptomatischen Hilfe und nicht davon, irgendwas daran heilen zu wollen, ne? Weil das ist eine Disposition. Da geht es dann eher darum zu gucken, wie kannst du damit gut leben? Wie kannst du dich arrangieren? Was könnten für dich persönlich irgendwelche Lifehacks sein, um dir nicht ständig selber im Weg rumzustehen oder was auch immer, ne? Das ist keine Heilbehandlung dann in dem Sinne.
Ja, aber kann die Diagnose dann vielleicht auch schon allein hilfreich sein, dass man sich besser versteht?
Ja.
Also ja, einerseits natürlich dann die Verhaltenstherapie, womit man dann vielleicht Lifehacks und so weiter mitnehmen kann oder Medikamente. Aber ich habe mir schon immer gedacht, das würde mir so viel helfen, einfach nur einen Stempel zu bekommen, wo ich weiß, so ja, okay, mein Gehirn tickt eben ein bisschen anders, als wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist.
Ja.
Werbung. Leute, eine Frage an euch. Was nehmt ihr euch für das Jahr 2025 vor? Ist es mehr Sport machen oder gesünder sein, mehr Wasser trinken? Also das sind tatsächlich immer meine Intentionen, jedes Jahr. Und dieses Jahr starte ich das gleich mit meinem Partner in Crime, den ich euch auch empfehlen würde, und zwar Air Up. Ich glaube, ich war noch nie in einem Fitnessstudio ohne meine Air Up-Flasche. Okay, irgendwann mal, aber in den letzten Monaten auf jeden Fall nicht, denn das ist für mich der einfachste Weg, Wasser zu trinken, das auch nicht langweilig schmeckt. Falls ihr Air Up noch nicht kennt, es ist eine Wasserflasche, in die ihr Wasser schütten könnt. Wow! Und dann gibt es auch noch Duftpods, die ihr auf die Flasche draufzieht und durch den Geruch wird euch suggeriert, dass ihr Wasser mit Geschmack trinkt, obwohl es nur Wasser ist. Schon eine richtig coole Science und meiner Meinung nach, ja, einfach revolutionär, würde ich mal sagen. Und ein kleiner Hinweis von meiner Seite, Jetzt im neuen Jahr gibt es neue reduzierte Bundles, also lohnt es sich, im AirUp-Shop vorbeizuschauen und ein bisschen rumzustöbern. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes und da findet ihr auch den Link zum Shop. Happy New Year, bleibt gesund und stay hydrated.
Werbung Ende.
Wie entsteht eigentlich eine psychische Krankheit? Also du hast gerade schon gesagt, das ist oft was Genetisches.
Ja.
Was gibt's denn noch für Gründe?
Also zum Beispiel, wenn wir bei deinem Beispiel Depressionen bleiben dürfen, da wissen wir, dass das eine starke genetische Komponente hat, wie fast alle psychischen Erkrankungen. Also wenn man da mal so ein bisschen in der Familie genauer hinguckt, Großeltern, Eltern, Geschwister, dann sieht man es auch häufig. Und dann kommt dazu aber in der Regel, und das hast du gerade auch so beschrieben, ich war im Zug, ich war im Flieger, ich war auf Shootings. Du hast wahrscheinlich Stress gehabt. Und diese Kombination aus einer bestimmten genetischen Veranlagung und Druck, der auf einen ausgeübt wird, wenn die Belastung auf so ein gewisses Niveau steigt, wo man vielleicht im Moment nicht die Skills hat, damit umzugehen, das kann dazu führen, dass man eine für sich selber individuelle Symptomatik ausbildet, zum Beispiel Depression. Aber manche Menschen bekommen in der gleichen Situation oder in einer vergleichbaren Situation vielleicht auch zum Beispiel Panikattacken. Oder haben so das Gefühl, mir entgleitet die Kontrolle im Leben und das, was ich kontrollieren kann, ist aber zum Beispiel mein Essen und rutschen in eine Essstörung hinein. Also es gibt super, super viele Wege hinein in eine psychische Erkrankung und jeder Weg ist individuell. Aber grob kann man sagen, es ist eine Kombination aus genetischen, Umwelt- und sozialen Einflussfaktoren. Ne? Also Familie, Peergroup spielt eine Rolle. Wie beeinflussen dich Freundinnen und Freunde und so? Also alles zusammen kann dann bei dir dazu führen, dass du zum Beispiel eine Depression entwickelst.
Weißt du, wie viele Menschen in Deutschland ungefähr prozentual eine psychische Erkrankung haben?
Da gibt es wirklich ein Dossier von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, das ist die DGPPN, und die hat 2021 so ein Dossier rausgegeben. Und das fand ich selber erschreckend. Also obwohl ich Therapeutin bin, obwohl ich es ja Tag für Tag sehe und eigentlich weiß, aber die sagen, 27,7% aller Erwachsenen in Deutschland sind in einem Ausmaß belastet, dass eine Diagnose gerechtfertigt wäre.
Wäre, okay. Das heißt, da ist schon die Dunkelziffer mit einberechnet.
Ja, genau. Aber das bedeutet halt grob zwischen jeder Dritte, jeder Vierte. Und das ist krass. Und das deckt sich aber auch mit Zahlen zum Beispiel von großen Krankenkassen. Die haben natürlich auch ein Interesse daran, rauszufinden, wie geht's überhaupt unseren versicherten Menschen. Und da ist es auch so, dass ungefähr jede Dritte von sich selber sagt, mir geht's so schlecht, dass ich meine Arbeitsfähigkeit bedroht fühle. Und das ist krass. Das sind viele Menschen.
Das sind super viele Menschen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss das irgendwie einmal sacken lassen, weil das Gefühl, dass man eine psychische Erkrankung hat, ist dann trotzdem sehr isolierend. Also es ist immer noch ein so schambehaftetes Thema. Wieso ist das so, wenn das so viele Menschen betrifft?
Ja, das stimmt total, was du sagst. Und das teile ich 100%, dass ganz viele Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, wirklich auch erstens Scham deswegen erleben, weil das immer noch so, du bist zu weich oder du hast irgendwas nicht geregelt bekommen oder so, als wäre es eine Schuld von dir. Und gleichzeitig erlebe ich aber insbesondere durch Social Media das als echten Segen, dass viel offener darüber gesprochen wird, auch im Freundeskreis. Zum Beispiel hast du ja eingangs gesagt, alle meine Freundinnen und Freunde waren schon mal in Therapie. Ja. Woher weißt du das? Na, weil ihr anscheinend drüber sprecht. Und das macht mich halt immer ganz glücklich mitzubekommen, okay, cool, es wird besser.
Ja.
Es wird besser. Aber es stimmt, es ist ein isolierendes Gefühl, vielleicht auch je nach Störung. Ich glaube, es ist okayer, eine Depression zu haben als eine Psychose. Es gibt Erkrankungen wie Angsterkrankungen, die sind viel weniger stigmatisiert inzwischen als Schizophrenie. Also da kommt es auch immer noch so drauf an, worüber wir reden, glaube ich.
Ja, du hast vollkommen recht. Was würdest du sagen jetzt als Expertin, ab wann sollte man in Erwägung ziehen, Therapie zu machen? Gibt es da etwas, auf was man achten kann?
Um überhaupt in Therapie zu kommen, und die Erfahrung hast du ja wahrscheinlich auch gemacht, das sind ja Schritte, die man gehen muss.
Ja.
Und das Erste, was man überhaupt macht, ist ein sogenanntes Erstgespräch. Und das Erstgespräch dient dazu, mit einer Psychologin oder einem Psychologen bzw. Therapeutin abzuklären, ob überhaupt Behandlungsbedarf besteht. Da wird sozusagen das abgeklärt, hast du überhaupt eine Diagnose? Weil manchmal haben Leute vielleicht auch das Gefühl, ich sage das jetzt mal so ein bisschen bös, es kommt auch wirklich nicht andauernd vor, aber manchmal eben doch, dass Leute denken, Psychotherapie ist sowas wie Wellness. Und ich gehe da jetzt hin und danach fühle ich mich wie frisch gewaschen und als hätte ich so hier meinen privaten Motivational Trainer oder so. Und dafür ist Psychotherapie nicht. Sondern Psychotherapie ist für Menschen, denen es sehr schlecht geht. Und das wird in dem Erstgespräch geklärt. Und da kommen dann aber auch manchmal Sachen zutage, das ist mir gar nicht selten passiert, dass Leute schon vermuten, mir geht's nicht so gut, aber vielleicht dann doch nicht ahnen, dass das, was sie schildern, wirklich Krankheitswert hat. Zum Beispiel im Hinblick auf Essverhalten erlebe ich das häufig. Da denken Leute ganz oft noch, das ist voll normal, wo ich als Therapeutin schon sagen würde, vielleicht nicht, das ist super restriktiv, wie du isst. Oder auch die Binge-Eating-Störung. Viele Leute denken, das ist voll normal, dass man im Stehen vorm Kühlschrank sehr große Mengen Eis im Stehen isst, bis man Schmerzen bekommt. Nee. Ne? Also gerade so Konsumsachen, auch Alkohol übrigens, da wird bei weitem häufig unterschätzt. Also die Leute denken, das ist immer noch normal.
Ja.
Und dann gibt es aber auch natürlich das umgekehrte Phänomen, dass Leute denken, irgendwas ist super auffällig oder da müssten sie jetzt mal handeln, wo ich dann sagen muss, ja, das ist aber eigentlich alles noch okay.
Okay.
Gibt beides.
Also was würdest du sagen, worauf kann man achten?
Also ich finde das Stadium, das du erreicht hattest, ne, dass du so weinen musstest und nicht mehr aufstehen konntest und keinen Antrieb mehr hattest und so, das sind ja schon eine Menge Alarmsignale. Und da, wenn man merkt, ich rutsche da so rein, würde ich auf jeden Fall zumindest schon mal ein Erstgespräch verabreden, um mit jemandem gegenzuchecken. So das und das und das erlebe ich an mir.
Ja.
Ist das noch normal oder schon gestört? Haben wir Behandlungsbedarf, ja oder nein? Und dann ist es natürlich super wichtig, jemanden zu finden, wie du gesagt hast, wo man merkt, das ist auch ein Match. Also von der Person erhoffe ich mir auch was. Wir haben eine Wellenlänge, wir können miteinander reden.
Ja.
So.
Wie macht man so ein Erstgespräch?
Also es gibt verschiedene Wege, an so ein Erstgespräch zu kommen. Eins ist diese 116-117-Nummer, die gilt bundesweit. Da kann man versuchen, sich einen Erstgesprächsplatz vermitteln zu lassen. Aber man muss sich auch bewusst sein, und da ist die Enttäuschung halt super oft direkt gegeben, dass die Leute in die Praxis kommen zum Erstgespräch. Aber sie denken dann, ich habe jetzt eine Therapeutin. Und das ist nicht der Fall, sondern das dient wirklich nur zur ersten Abklärung, wie geht's dir überhaupt? Also wie ist im Moment so das Stadium und würden wir da wirklich von einer Psychotherapie profitieren? Und dann muss man tatsächlich Therapeutinnen durchtelefonieren, sich auf Wartelisten setzen lassen. Man kann es versuchen bei der Terminservicestelle der KV, das ist die Kassenärztliche Vereinigung. Man kann seine Krankenkasse direkt kontaktieren. Manchmal haben die Exklusivverträge mit einzelnen TherapeutInnen. Man kann es versuchen über Empfehlungen, so wie das bei dir zum Glück funktioniert hatte, über deine Managerin. Und was ich gerne auch empfehle, man kann Gruppenpsychotherapie in Betracht ziehen. Viele Leute finden das so eine gruselige Vorstellung und denken auch, das kann nicht so gut helfen wie Einzeltherapie. Aber Fakt ist, dass Gruppenpsychotherapie genauso hilfreich ist und manchmal sogar besser als Einzelpsychotherapie. Und die Gruppenpraxen haben häufig schneller einen Platz frei. Weil logisch, wenn ich eine Person nach der anderen sehe und schaffe vielleicht 6 Menschen am Tag zu sehen, schaffe ich natürlich insgesamt viel weniger Menschen zu helfen, als wenn ich 6 Leute gleichzeitig sehe, die alle eine Angststörung haben und sich untereinander auch super helfen können.
Okay, ist das, wieso du dann auch eine Gruppentherapie bevorzugst, weil sich die Menschen auch untereinander helfen können?
Ja, das war, also ich hatte über 12 Jahre eine Praxis und ich würde sagen, so ungefähr die letzten 3-4 Jahre habe ich mich ganz doll auf Gruppentherapie konzentriert und empfinde das als so wholesome. Weißt du, wenn du zum ersten Mal, weiß ich nicht, jemanden mit Zwangsgedanken in einer Gruppe sitzen hast und der zum ersten Mal erlebt diese gleichen krassen, schockierenden Gedanken, die ich niemals äußern würde, für die ich mich schäme, die mich aber so belasten, das haben andere Leute auch. Und das sind auch ganz normale, nette Leute mit Alltag, mit Familie. Das ist so eine unglaubliche Entlastung. Und die können sich untereinander natürlich, weil es sind ja in der Gruppe immer welche schon ein bisschen weiter, denen geht's schon besser. Und die vermitteln dann auch so viel Hoffnung und so viel Mut und können auch berichten, was ihnen konkret geholfen hat und so. Also ich persönlich finde Gruppentherapie großartig. Ich weiß nicht, warum das immer so als Therapie zweiter Wahl gesehen wird.
Ja, es hätte super. Hätte mir auch tatsächlich in erster Linie Angst gemacht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss mich nicht nur einer Person öffnen, ja, sondern jetzt vielleicht 10 Leuten.
Ja, die Leute finden es am Anfang immer gruselig und ich verstehe das auch, ne? Also du fühlst dich wie rohes Fleisch und sollst jetzt irgendwie so private Dinge äußern. Ich verstehe total das Unbehagen, aber ich weiß halt einfach inzwischen aus der Erfahrung, wie sehr man davon profitieren kann.
Ja. Ja. Wie ist es denn eigentlich, wenn man bei anderen das Gefühl hat, dass ihnen eine Therapie guttun würde oder dass sie vielleicht eine Therapie brauchen? Kann man da irgendwie unterstützen? Kann man die Person auch zu einer Therapie bringen?
Hast du das schon mal versucht?
Ja, ich bin da eher auf Widerstand gestoßen und konnte da nicht richtig weiterkommen.
Ja, ich glaube, das ist so eine Erfahrung, die viele Angehörige machen, auch so eine frustrierende Erfahrung, weil man möchte den Leuten, die man lieb hat, ja helfen.
Ja.
Und manchmal ist es aber so, dass die das selber gar nicht so sehen oder einfach nicht so weit sind, ihre Situation so einzuschätzen, wie die von außen aussieht.
Ja.
Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute nicht therapiewillig sind und auch wenn es jetzt ein bisschen hart klingt, dann denke ich halt manchmal, okay, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Da kann man, glaube ich, immer nur wieder eine Hand reichen und sagen, ich erlebe das so und ich mache mir Sorgen und darauf hinweisen. Und dann, was ich super finde, ist, dass du gesagt hast, du hast telefoniert. Das finde ich zum Beispiel was man als angehörige Person auf jeden Fall machen kann. Wenn jemand zum Beispiel eine schwere Depression hat mit Antriebsverarmung und man kann nicht telefonieren. Man kann sich auch diese ganzen Neins am Telefon nicht abholen.
Ja.
Das ist ja die Tragik. Menschen, die so tief im Loch sind, schaffen das nicht, die Energie aufzubringen, sich um Therapieplätze zu kümmern, auf Wartelisten zu sein, im richtigen Moment wieder zurückzurufen und so. Das ist was Angehörige super machen können. Und das ist auch wirklich ernsthaft pragmatisch hilfreich. Und ansonsten, wenn es wirklich bedrohlich wird, weil wir haben natürlich auch das Ausmaß an psychischer Erkrankung, wo jemand zum Beispiel eigen- oder fremdgefährdend wird,
ja,
oder bizarr, sonderbar. Ne, es gibt ja psychische Erkrankungen, die gehen mit Halluzinationen einher oder Stimmen hören oder so. Da, also erstens würde ich immer versuchen, extern jemanden reinzuholen. Zum Beispiel kann man das übers Gesundheitsamt, übers Ordnungsamt machen. Man kann in Notfällen und sollte man auch einfach die 112 anwählen und sagen, ich brauche einen Notarzt. Und das ist immer dann dran, wenn es wirklich ums Überleben geht.
Ja.
Und diese Situation gibt's, ne? Also natürlich kann das passieren. Das wird so oft verschätzt, dass psychische Erkrankungen auch lebensbedrohliche Erkrankungen sind.
Voll.
Das sind keine Befindlichkeitsstörungen, sondern das sind im Ernstfall lebensbedrohliche Erkrankungen. Und da muss man auch entsprechend handeln. Wenn du neben mir liegen würdest und hättest dir das Bein gebrochen, würdest bluten, würde ich ja auch einen Krankenwagen rufen.
Absolut und richtig.
Da haben aber Leute häufig so Vorbehalte oder denken dann, nee, dann ist sie sauer oder jetzt wird sie in die Klinik eingeliefert und spricht vielleicht hinterher nicht mehr mit mir. Aber wenn du dafür ihr Leben gerettet hast, okay.
Absolut.
Ja.
Aber sind alle eigentlich dafür bevollmächtigt, eine Person in eine Klinik zu bringen?
Also tatsächlich, zum Glück ist ja in Deutschland das freie Recht von Menschen sehr, sehr geschützt. Niemand kann niemand einfach in die Klinik einweisen,
ja,
sondern nur im Fall von akuter Eigen- und Fremdgefährdung, also und oder, ne, wenn jemand also entweder sein eigenes Leben nicht mehr zusichern kann, dass er auf sich aufpasst oder so akut gefährlich wird, dass es für andere Menschen gefährlich ist. Dann kann das jemand mit der entsprechenden Qualifikation in der Klinik, sind das in der Regel Fachärzte oder Fachärztinnen, die schätzen das ein und die können dann auch gegen den Willen entscheiden, sie müssen jetzt erstmal in der geschützten Abteilung bleiben.
Mhm.
Und Schutz ist gemeint, Schutz für sie, aber auch Schutz für alle anderen. Und da muss aber ein Richter rauskommen oder eine Richterin, die darüber nochmal entscheidet, weil es schlicht und einfach Freiheitsentzug ist. Ne?
Ja.
Das geht in Deutschland auf gar keinen Fall einfach so. Und man kann auch niemanden bedrohen, so wie ich sperre dich in der Klinik ein oder so.
Mhm.
Sowas existiert nicht. Also das geht immer nur mit qualifizierten Menschen und einer richterlichen Absegnung, dass jemand wirklich gegen seinen Willen behandelt wird. Aber das klingt jetzt so super krass. Ich habe in diesem Bereich länger gearbeitet.
Mhm.
Und ich kann nur so viel sagen. Menschen sind in akuten Phasen, also da reden wir jetzt häufig über sowas wie heftige Intoxikation oder Psychose, Delirium oder so, überhaupt nicht in der Lage zu entscheiden, ob das jetzt gut ist für sie oder nicht und reagieren im ersten Moment auch schon mal unwirsch. Aber in der Regel sind die allermeisten hinterher super dankbar für die Behandlung, wenn es ihnen besser geht.
Okay, spannend. Ja, das Thema hat so viele Facetten und natürlich auch so ein großes Spektrum von wann fange ich an mit Therapie und wann ist es schon echt eine super große Gefahr. Aber gehen wir nochmal zurück zu den unterschiedlichen Therapieformen. Wie lange dauert ungefähr eine Therapie durchschnittlich? Kannst du das sagen?
Also eine Faustregel wäre also eine sogenannte Langzeittherapie. In der Verhaltenstherapie sind 45 Sitzungen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du siehst deine Therapeutin vielleicht alle 14 Tage oder wenn es dir gerade schlechter geht, siehst du sie jede Woche, ne, dann ist das schon so ein Zeitraum von 1,5 Jahren bestimmt.
Okay.
Und eine Analyse dauert aber zum Beispiel deutlich länger. Die haben andere Budgets und rechnen auch ein bisschen in anderen Zeitpäckchen. Aber ich sag mal so, ich sehe die meisten meiner Patienten und Patientinnen 1,5 Jahre ungefähr.
Okay. Und wie häufig sollte man dann so eine Therapie machen?
Das kommt wirklich drauf an und ich versuche das auch immer so ein bisschen abzustimmen. Jemand in so einem Zustand, wie du gerade das beschrieben hast, ne, dass du wirklich noch nicht mal mehr zur Toilette gehen konntest, weil es dich so viel Kraft gekostet hat und so. Da würde ich auf jeden Fall sagen, wir machen wöchentliche Termine. Wir sehen uns jeden Mittwoch oder so.
Ja.
In ganz akuten Krisen gibt's auch immer eine Möglichkeit, nochmal zwischendurch so Krisentermine oder Notfalltermine zu verabreden.
Mhm.
Und idealerweise, Therapie soll ja nicht bedeuten, dass Menschen von mir abhängig werden, sondern es geht ja immer darum, die Leute wieder aufzurichten, dass sie dann auch alleine wieder zurechtkommen. Und deshalb wird die Therapie am Ende so ausschleichend gestaltet. Also am Ende dann sehe ich Patienten und Patientinnen manchmal so nur noch einmal im Monat und ganz am Schluss so einmal im Quartal. Wirklich nur noch mal so ein Check-up. Ist alles gut? Gab es Rückfälle oder Krisen oder so? So mache ich das.
Voll gut. Kommen wir mal zu deinem Buch Psychologie to go, denn da widmest du dich auch den am meisten verbreiteten psychischen Störungen. Und das sind Angststörungen, Depressionen und Sucht. Ja. Was meinst du, wieso sind die so häufig?
Ja, das ist echt eine super gute Frage. Warum sind die so häufig und sind die häufiger als früher oder sprechen wir nur offener drüber? Sind wir kollektiv alle kranker, weil die Gesellschaft uns immer mehr drückt und belastet und weil wir so viele News aus der ganzen Welt kriegen, die uns durchrütteln? Das ist tatsächlich eine gute Frage und ich habe gar keine Antwort da drauf. Also die Beobachtung ist, dass tatsächlich viel mehr Therapie in Anspruch genommen wird, was gut ist. Die Beobachtung ist aber halt auch, dass es so vielen Menschen immer schlechter geht, was total katastrophal ist. Und ich glaube schon, dass das so eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung ist, die aber auch jetzt erst sichtbar wird, weil wir viel mehr drüber reden. Also es ist wahrscheinlich so eine Mischung aus all dem. Und Depressionen und Angststörungen haben eine starke genetische Komponente. Das hatten wir schon gesagt. Sucht übrigens auch. Also vielleicht werden die Sachen jetzt auch einfach nur gerade sichtbarer, die schon lange da waren. Ich weiß das nicht.
Wahrscheinlich auch eine Mischung aus allem.
Ja.
Was meinst du, wieso gehen so viel mehr Menschen zur Therapie heute als jetzt zum Beispiel vor 20 Jahren?
Zum einen glaube ich, dass wir kollektiv einerseits belasteter sind und das andererseits aber dann auch als unsere Aufgabe wahrnehmen, okay, da muss ich mich auch irgendwie um mich kümmern, weil das macht ja sonst keiner. Ich muss gucken, dass ich Fröhlichkeit und Lebendigkeit und Vitalität in meinem Leben spüre. Und ich glaube, dass viele Menschen auch so diesen Gedanken haben, hey, da muss es aber doch mehr geben und ich möchte auch mich glücklicher fühlen. Vielleicht haben wir diesen Anspruch mehr als vorangegangene Generationen, die vielleicht noch mehr gesagt haben, so ja, von Glück war ja nie die Rede. Ne? Also ich gehe arbeiten, ich halte meine Familie am Laufen. Die hatten vielleicht gar nicht die Idee, dass dieses Leben auch ein erfülltes sein könnte oder dass man das Leben so gestalten möchte, dass es auch sich anfühlt als ein gutes Leben.
Ja.
Vielleicht ist der Anspruch gewachsen, aber dann eben auch die Bereitschaft, auch Verletzlichkeit zu zeigen, darüber zu sprechen und sich drum zu kümmern.
Ja.
Ne? Also es auch nicht einfach so hinzunehmen. Ich glaube, also ich habe jetzt, keine Ahnung, rund 20 Jahre Erfahrung in meinem Beruf. Und ich kann sagen, es ist gar nicht nur so die Generation-Therapie, es sind gar nicht nur die jungen Menschen, die zugänglicher sind, sondern es ist die Zeit für Therapie und auch viel mehr Männer kommen in die Praxis als noch vor 20 Jahren. Viel mehr Männer, viel mehr auch aus allen Bildungsschichten. Das hat sich ganz doll verändert in der Praxis. So, dass so ein gestandener, also ich habe meine Praxis so sehr ruhrgebietsnah gehabt, ne, so ein Schlosser irgendwie aus so einem der früheren Hüttenwerke oder so, der dann kommt und sagt, ich glaube, ich brauche Therapie, ich habe Panikattacken, wo ich mir denke, wow, noch vor Generationen hatten insbesondere Männer gar kein Vokabular, die hatten gar keine Worte für das, was sie beschäftigt. Und selbst wenn sie gespürt haben, mir geht's nicht gut, dann stand das überhaupt nicht zur Debatte.
Ja.
Und das hat sich krass verändert, aber meiner Beobachtung nach so durch alle Altersschichten hindurch. Toll. Und auch, ja, wie gesagt, Männer werden zugänglicher. Meine älteste Patientin war 83. Also es ist, glaube ich, eher so die Zeit für Therapie und Hinwendung zu uns und damit aber auch Hinwendung dazu zu gucken, ja, was stimmt hier eigentlich nicht? Warum geht's uns eigentlich allen so schlecht?
Aber können wir vielleicht sagen, dass wir der jüngeren Generation schon auch so ein bisschen den Lob aussprechen dürfen? Denn ich würde sagen, durch Social Media kam eben auch die Bildung, weil
ja.
So Worte wie narzisstisch oder das triggert mich, all diese Worte, die wurden ja jetzt so in unserem Alltag total mehr Teil davon.
Ja.
Durch Social Media, oder?
Ja, total. Und das stimmt. Und ich bin auch dieser Generation einerseits unfassbar dankbar, dass sie uns Worte dafür gegeben hat, also dass auch Worte so in den allgemeinen Sprachschatz rübergewechselt sind, weil sie einfach uns eine Sprache geben, weil sie uns helfen zu verwörtern, was uns beschäftigt. Einerseits. Andererseits muss ich natürlich als Psychotherapeutin auch ganz klar sagen, oft werden Begriffe trotzdem falsch benutzt oder so inflationär, dass ich dann denke, das wird aber der Ernsthaftigkeit der Diagnose, die es bezeichnet, nicht wirklich gerecht, wenn du zum Beispiel irgendwie was nett arrangierst und dann sagst so, oh mein Gott, ich bin so OCD. Dann denke ich mir, nee, ganz ehrlich, nein. Das hat jetzt mit OCD und dem echten Leidensdruck, den Menschen mit OCD haben, nicht ganz gerecht, ja. Wenn es dann wie so eine Phrase benutzt wird. Und auch Depressionen. Ganz viele Menschen haben heftigste Depressionen, was eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Aber 3 miese Tage sind halt keine Depression.
Ja.
Manchmal schießt es dann so über. Dann finde ich die Verwendung dieser Sprache zu lapidar, zu leichtfertig. Aber unterm Strich, was du sagst, ist es andererseits eine total gute, dankenswerte Entwicklung.
Ja. Es ist echt spannend und ich glaube, dass es aber auch Privilegien sind, die das vorantreiben, dass wir jetzt Therapie machen können. Also natürlich geht es uns politisch jetzt immer noch nicht fantastisch, aber ist jetzt schon nochmal anders als, ich weiß nicht, als wir im Zweiten Weltkrieg gelebt haben und wir können uns jetzt ganz anders damit auseinandersetzen, weil wir die Zeit und auch die Ressourcen dafür haben.
Mhm. Das stimmt. Also ich muss deshalb ein bisschen grinsen, weil mein Vater ist 83 Jahre alt. Der ist im Krieg geboren und der findet meinen ganzen Beruf komplett Quatsch. Der sagt halt, was machst du da für einen Unsinn? Und die Leute haben keine Probleme. Hunger, das ist ein Problem. Und ich verstehe, dass er mit seinen 83 Jahren das so empfindet. Aber gleichzeitig finde ich es so schade. Ich meine, ich bin seine Tochter. Ist das wohl Zufall, dass ich mich der Psychologie zugewandt habe?
Well.
Ja, also ich finde, das schließt sich ja nicht aus. Existenzielle Bedrohung haben wir, wie du gerade sagst, zum Glück aktuell nicht. Aber das bedeutet ja nicht, dass nur das ernst zu nehmen ist. Und so ein Erleben, was du hattest in deiner depressiven Phase nicht oder wie, weil du dabei nicht hungerst, das stimmt ja einfach nicht. Und die Zuwendung zu diesen psychologischen Themen hat ja unter anderem dazu geführt, dass die Suizidrate immer noch viel zu hoch ist, aber sinkt in der Gesamtbetrachtung, weil wir uns besser drum kümmern. Also es ist ja einfach auch eine total abgekürzte Unwahrheit zu sagen, wir kümmern uns jetzt nur mal um uns selbst, weil wir so privilegiert sind. So ist es halt auch nötig.
Ja.
Wir können das jetzt auch nicht wegignorieren, dass es faktisch vielen Menschen sehr, sehr schlecht geht.
Ja, du hast vollkommen recht. Und dass psychische Erkrankungen eben auch lebensgefährlich sein können. Ja. wie du es auch gerade gesagt hast.
Ja, gerade Essstörung, gerade Suchtmittelabhängigkeit, ja. Aber auch Depression, aber übrigens auch Schizophrenie, all das, was so auch so zu suizidalen Krisen führen kann, das wird häufig übersehen, ne? Und das ist manchmal in der Social Media Bubble vielleicht zu seicht dargestellt. Mhm. Wirklich, als würden wir nur über so ein bisschen Befindlichkeit sprechen. Tun wir ja aber nicht.
Werbung.
Ho, ho, ho. Ich habe einen kleinen Song für euch vorbereitet. Jingle Bells, Jingle Bells. Nein, nur Spaß. Das erspare ich euch jetzt. Ich habe ein neues Instrument gefunden. Und zwar mein Avocado-Topping. Darüber habe ich ja schon mal erzählt. Das ist von Just Spices. Ich muss ganz kurz was an dieser Stelle gestehen. Ich habe mir einen Adventskalender zugelegt von Just Spices, der übrigens richtig schön ist. Der ist so groß und rund, sieht eigentlich aus wie so eine Just Spices Verpackung, nur 20 mal so groß. Und ich habe wohl möglich alle Kalendertüren schon geöffnet. Aber ich konnte auch nicht anders. Ich war so, ja okay, was ist jetzt in der 2 drin? Ach, ich gucke jetzt einfach mal. Und was ist jetzt in der 3? Na okay, öffne ich auch. Ja, und so habe ich alle 24 Türchen geöffnet. Und ich kann euch sagen, Leute, der Hammer. Also der Inhalt von diesem ganzen Adventskalender besteht aus den besten Just Spices in der ganzen Größe. Also man hat nicht diese kleinen Proben, wo man sich so denkt, Dankeschön, benutze ich jetzt auf einem Avocado-Toast und dann ist es auch leer, sondern es ist die ganze Verpackung, die in diesem Adventskalender drin ist. Der Hammer. Und es ist nicht nur mein geliebtes Avocado-Topping da drin, sondern, psst, es gibt auch eine Spicy-Version. Ja, eine Spicy-Version des Avocado-Toppings. Exklusiv nur im Kalender. Hab ich schon ausprobiert. Ja. Entschuldigung, ich kann nicht anders. Und wisst ihr, was da noch drin ist? Ein Kochbuch. Ein Kochbuch für alle Kochmäuse und Kochnichtmäuse, die Mäuse werden wollen in der Küche. Ich. Und dafür ist das Kochbuch ziemlich geil. Und die Gewürze dazu auch. Und ich liebe es, denn man braucht eben nicht diese Solo-Gewürze von nur Salz, nur Pfeffer. Nein, ihr habt schon die perfekte Mischung in einer perfekten Verpackung. Denn die sieht auch noch sehr schön aus. Ich habe mir alle Spices in meine Küche gestellt und diese Farben, die Gesichter da drauf, die Namen da drauf. Ich finde, das ist Kunst. Und wenn ihr mal einen kleinen Tipp braucht, also Mother Christmas, ich sag nicht Father Christmas, sondern Mother Christmas, kann ja auch ein bisschen früher kommen. Und man kann schön einen Adventskalender verschenken. Übrigens fängt der erste Advent am 1. Dezember an. Irgendwie schon ziemlich cool. Also verschenkt eure Weihnachtsgeschenke doch einfach mal etwas früher. Und Oma, Opa, Mama, Papa, sonst irgendjemand, FreundInnen, alle brauchen Gewürze. Glaubt es mir. Alle. Und das ist das perfekte Geschenk. Tada! Das Grübeln über die Weihnachtsgeschenke ist vorbei. Das Beste kommt jetzt. Extra, nur für unsere G-Spot-ZuhörerInnen, haben wir ein Special Black Week Deal. Und zwar 21% auf fast alles. Also auch auf Adventskalender und Boxen mit dem Code JustGSpot. Ich wiederhole, JustGSpot, also JustGSpot. Schön, mag ich. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Alle Infos findet ihr natürlich, wie immer, in den Shownotes. Also schaut mal vorbei. Und dann, happy Kochen!
Werbung Ende.
Jedes Jahr nehmen in Deutschland 2,1 Millionen Menschen Kontakt zu einem niedergelassenen ärztlichen, psychologischen Psychotherapeutin oder Therapeutin auf. Und es gibt 39.000 von diesen. Mhm. Was meinst du, braucht es mehr TherapeutInnen in Deutschland?
Ja, uneingeschränktes Ja. Ich kenne keine einzige Kollegin und keinen einzigen Kollegen, der nicht eine Warteliste einmal rund um die Welt hat. Wir alle könnten rund um die Uhr arbeiten und hätten trotzdem noch eine Warteliste. Das ist verrückt. Und das ist für uns auch eine super unbefriedigende Situation, Menschen immer täglich sagen zu müssen, es tut mir leid, ich habe keinen Platz. Das ist schwierig.
Ja.
Und wir müssen aber wirklich auch selber gucken, gesund zu bleiben. Ich kenne nämlich auch Fälle dann von Therapeuten und Therapeutinnen, die dann so über ihre eigenen Grenzen irgendwann gehen und sagen, ja, kommen Sie dann halt nochmal abends, oder die gehen samstags in ihre Praxen, um diesem Ansturm gerecht zu werden. Aber so kannst du nicht gesund bleiben. Und aus irgendeinem Grund ist es aber politisch immer noch so, obwohl wir alle Sturm dagegen laufen und auch wir berufspolitisch stark dafür aufstehen, dass es mehr kassengestützte Sitze geben muss, weil die Psychotherapeutinnen sind ja da. Es ist ja nicht, als gäbe es nicht genug Psychotherapeutinnen. Wir sind da, wir haben super Ausbildung, wir stehen in den Startlöchern, nur es werden keine Sitze freigegeben, diese Kassensitze, damit normal versicherte Menschen zu uns kommen können und mit der Krankenkasse abrechnen. Diese Sitze sind halt ganz stark reglementiert und aus irgendeinem Grund tut sich da politisch nichts, das mal zu überprüfen und genau diese Zahlen, dieses riesige Mismatch, so wie sollen so wenige Menschen so vielen Menschen helfen, ja, das abzufedern. Also es ist eine Katastrophe.
Also nur noch mal zur Erklärung, wenn man das Privileg besitzt, viel Geld hat und sich eine Therapie easy leisten kann, das sind manchmal so 200 Euro für eine Stunde, dann gibt es auch genug TherapeutInnen. Ja. Aber wenn man auf seine Krankenkasse angewiesen ist, dann kann man damit rechnen, dass es sehr lange dauert.
Ja.
Es gibt von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Abrechnungsdaten, wo es heißt, dass die Wartezeit von einem Erstgespräch bis zum Therapiebeginn ungefähr 5 Monate dauert.
Ja. Aber ja, das zum Beispiel, okay, das ist jetzt ein Durchschnitt,
ja,
aber zum Beispiel in den ländlichen Regionen ist es auf keinen Fall so. Die Leute haben bei mir, und ich habe halt wirklich eher ländlich meine Praxis, ein Jahr gewartet. Ja, überleg mal, du wärst in dem Zustand gewesen, wie es dir ging.
Ja.
Und deine beste Option ist, kommen sie in einem Jahr wieder? Also das finde ich wirklich richtig schlimm und das macht mich auch jedes Mal so wütend. Ich muss immer so ein bisschen mich jetzt mal kurz entspannen. Es ist halt so. Und ich finde 5 Monate schon lang. Aber das ist ja noch nicht mal die Realität in strukturschwachen Gebieten. Wir wohnen ja nicht alle in Berlin oder München, sondern es muss auch Plätze geben für Menschen, die in Brandenburg leben oder in Bayern, außerhalb der großen Städte. Und es ist schlimm.
Was muss sich da verändern?
Ja, das ist eine politische Frage, ne? Also das muss, ich finde, ehrlich gesagt, ist das ja eigentlich nach meinem Dafürhalten die Aufgabe von Politik, zu gucken, dass den Menschen im Land gut geht. Düdüm. Da frage ich mich halt, warum wird das an dieser sehr entscheidenden Stelle so versäumt? Obviously. Es scheint ja kein Thema zu sein, für eine größere Therapeutinnendichte zu sorgen. Klar ist Prävention auch ein Thema, ne? Also zu gucken, dass es Menschen gar nicht erst so schlecht geht, dass sie wirklich eine Heilbehandlung brauchen, sondern dass sie gar nicht erst dahin kommen. Und dann wird ganz viel Geld gegeben in so Apps, die dann entwickelt werden. So, hey, hilf dir doch selbst, klick dich durch die App. Ich verstehe das, es ist auch kein dummer Gedanke. Aber da kann es halt nicht stehen bleiben. Es greift ja halt offensichtlich nicht, dass Menschen schon so früh sich so gut um sich kümmern und auch überhaupt wissen, an welchen Stellen sie das tun sollten und so, dass alle durch solche Präventionsmaßnahmen von der Krankenkasse und einen Yogakurs alle so gesund und mental stabil bleiben, sehe ich nicht. Also ich finde, es müsste natürlich viel mehr Therapieplätze geben. Aber wie gesagt, das ist ein politisches Thema und ich glaube, das ist wahrscheinlich wie so ein großer Tanker, bis der einmal gewendet hat oder mal eine neue Richtung eingeschlagen hat, scheint es zu dauern.
Du hast gerade schon Online-Therapie angesprochen. Was hältst du denn davon und von diesen ganzen Apps?
Ach, grundsätzlich, wenn das jetzt ein bisschen negativ klang, so meine ich das gar nicht. Ich finde es halt blöd, wenn das eine gegen das andere ausgespielt wird.
Ja.
Ich finde Online-Therapie, also wirklich Psychotherapie online, super. Und zum Beispiel während der Corona-Pandemie und während dieser Restriktionen, als man sich nicht sehen durfte, da war es ja sowieso die einzige Möglichkeit. Und da wurde dann auch das gelockert. Das war vorher total verboten. Dann wurde es ermöglicht. Jetzt wird es gerade leider wieder ein bisschen zurückgefahren. Aber meiner Erfahrung nach ist Online-Therapie für bestimmte Menschen die einzige Möglichkeit, wie sie überhaupt mit einer Psychotherapeutin in Kontakt kommen. Zum Beispiel Menschen mit starken Zwängen, zum Beispiel Kontaminationsangst. Die würden niemals in eine Praxis gehen, wo sie vermuten würden, oh, da hat schon jemand auf dem Sessel gesessen und so. Weißt du, wie ich meine? Und für die ist das erstmal ein Segen, überhaupt mit jemandem sprechen zu können, online.
Ja.
Oder ich hatte eine junge Patientin mit einer emotional instabilen Störung, die halt gesagt hat, das hat mir so geholfen, dass ich dachte, wenn ich Frau Ciruti doof finde, klappe ich einfach meinen Laptop zu. Es gibt halt den Leuten mehr Kontrolle, ich verstehe das.
Ja.
Du musst halt nicht in die Praxis gehen, dann merkst du, die Frau ist total weird, die redet über, ich soll Lachs essen.
Ja.
Weißt du, wenn die online gewesen wäre, dann hättest du gesagt, alles klar, schönen Dank, klack.
Wahrscheinlich schon.
Du musst halt nicht in die Praxis gehen. Zumal, ich habe gerade schon über diese strukturschwachen Regionen gesprochen, wo du vielleicht eine Stunde allein schon fahren musst, um überhaupt in die Praxis zu kommen. Das kann nicht jeder machen, neben Familienleben, mit zu pflegenden Angehörigen, mit kleinen Kindern. Das geht nicht für jeden. Und für diese Menschen ist Online-Therapie auch noch nicht mal nur die zweite Wahl. Manchmal ist es die einzige Möglichkeit, aber deshalb nicht die zweite Wahl, weil es auch dazu Studien gibt, dass es super funktioniert.
Wenn wir jetzt schon über dieses, ja, man hat jetzt ein bisschen mehr Kontrolle, wenn man zu Hause die Online-Therapie durchführen kann, sprechen, man hat ja schon ein gewisses Machtgefälle, wenn man dann endlich einen Therapieplatz bekommen hat. Und was ist, wenn man dann merkt, ja, die Therapeutin sagt mir gar nicht zu, wartet man dann wieder ein Jahr?
Ja. Wie hast du es gemacht? Du bist zweimal hingegangen und dann hast du eine Empfehlung bekommen.
Ja, aber ich habe ja das Privileg, dass ich mir das auch leisten kann. Deswegen habe ich das schon auch immer selbst gezahlt. Ich war noch nie durch die Kasse dann in Therapie, sondern habe immer meine Therapien selbst gezahlt. Also ich habe echt schon sehr viel Geld ausgegeben für Therapie und auch Coaching.
Ja.
Ja,
verstehe. Aber ich kenne diesen kritischen Punkt und der ist auch deshalb vor allen Dingen kritisch, weil wir aus der Therapiewirksamkeitsforschung wissen. Also man hat ja versucht zu erforschen, was an der Therapie genau hilft eigentlich. Dass ich dir irgendeine Übung vorschlage oder dass ich mit dir die und die und die Schritte durchgehe. Was genau hilft denn eigentlich? Was macht Therapie zu einem wirksamen Heilverfahren? Und dabei hat man festgestellt, dass einer der wichtigsten Faktoren die Beziehung ist, die man zueinander hat. Gute Therapie basiert darauf, dass man ernsthaft und authentisch eine Beziehung zueinander hat. Und übrigens weiß ich deshalb vielleicht auch, wie die besten Freundinnen von meinen Patientinnen heißen und der Hund und die Arbeitskollegin, weil wir eine Beziehung zueinander haben. Eine echte, interessierte, aufmerksame, zugewandte Beziehung, in der aber auch korrigierende Erfahrungen möglich sind, in der auch manchmal ein bisschen Konfrontation möglich ist und die natürlich fachlich getragen ist, ist ja klar. Aber wenn du direkt merkst, das werde ich mit dieser Person nicht haben, dann ist es natürlich super schwierig zu sagen, okay, dann gehe ich wieder und warte ein Jahr auf die nächste Person. Oder denkst du dir halt, ja gut, dann bleiben wir, aber hast sozusagen den Hauptwirkfaktor gar nicht mit an Bord, weil du dieser Person vielleicht gar nicht vertraust. Oder weil du denkst, die versteht mich wirklich null. Oder die setzt komische Akzente, die du nicht teilst oder so. Das ist ein Problem.
Und wie merkt man, dass man die richtige Therapeutin gefunden hat, indem man eben eine Beziehung schon aufbauen kann, würdest du sagen?
Ja, und also, mein Mann ist Psychiater vom Beruf, Arzt, und er arbeitet tiefenpsychologisch fundiert. Und ich bin halt Psychologin und Frau und Verhaltenstherapeutin. Wir haben gemeinsam eine Praxis gehabt und das finde ich interessant. Von ihm habe ich gelernt, dass man sich gar nicht unbedingt mögen muss im engeren Sinne. Also ich finde immer gut, wenn ich meine Patientinnen und Patienten mag. Aber er sagt, aber streng genommen, um miteinander zu arbeiten, ist notwendig Respekt und Offenheit. Mögen, sagt er immer, nö, warum?
Ja.
Kann ja sogar vielleicht hilfreich sein, wenn ich irgendwas an meinem Patienten sogar explizit nicht mag. Das kann interessant sein, sich dem zuzuwenden und so, ne? Aber wenn du das nicht aufbringen kannst, keine Offenheit, kein Vertrauen, kein Respekt. Ich glaube, das sind so Grundvariablen, auf die müssen wir uns einigen können. Mögen, wie gesagt, du musst deine Therapeutin vielleicht gar nicht unbedingt mögen und denken, wow, die wäre auch eine tolle Freundin. Das ist nicht das.
Okay.
Aber zu denken, okay, die, von der kann ich was lernen und ich traue mich, auch meine düstersten Kellertürchen mal aufzumachen und meine komischsten, weirdesten Gedanken zu teilen. Das wäre halt schon gut.
Kann man eigentlich zu viel Therapie machen?
Boah, super Frage. Liebe ich. Also, zur Wahrheit gehört, dass überhaupt nicht jeder Mensch von Therapie profitiert, zum einen. Gar nicht. Manche Menschen profitieren nicht, Punkt. Und einige Menschen nehmen sogar Schaden an Therapie. Das sind Wahrheiten, über die wir nicht so gerne sprechen. Für manche Menschen ist Therapie nicht gut.
Was sind das für Menschen oder woran macht man das fest?
Tja, Also vielleicht, wenn es zu so einem Mismatch kommt zwischen, okay, ne, also wenn du vielleicht in der Therapie gar keine korrigierende, gute Erfahrung, eine gute zwischenmenschliche Erfahrung machst, sondern in der Therapie Abwertung erfährst oder dich super unverstanden fühlst und der Therapeut oder die Therapeutin dadurch sozusagen noch etwas bestätigt, was du sowieso schon befürchtest von der Welt oder so, dann könnte das zum Beispiel ein negativer Therapie-Outcome sein. Aber negativ könnte halt auch sein, dass Menschen sich selber so sehr pathologisieren. Also, dass sie sich selber gar nicht mehr halt mit Ecken und Kanten annehmen, sondern nur noch Makel sehen, nur noch Defizite sehen, sich nur noch als Baustelle erleben. Und selbst so kleinere Marotten oder so unperfekte Dinge, die uns zu Menschen machen, denken, das ist alles ein Auftrag für Therapie und das ist es halt nicht. Wir sind im Großen und Ganzen alle schon ziemlich intakt und lebensfähig. Und das sehe ich als Gefahr von so einer Übertherapie, dass man denkt, das ist etwas, was mir hilft, Perfektion zu erreichen oder so. Das Optimum aus mir rauszuholen, die allerbeste Version meiner selbst zu werden. Da denke ich immer, nee, werd mal eine okay Version von dir selbst, das reicht.
Ja.
Werd doch okay.
Einfach so, dass du leben
fertig
kannst.
Ja. Du musst, also, ne, das finde ich ein Problem. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass Leute zur Therapie kommen und dann ist es so ein bisschen so eine Alibi-Veranstaltung. Sie sagen, ich gehe zur Therapie, aber sie machen nichts.
Ja.
Aber wir Therapeutinnen machen ja keinen Zauber. Also, ne?
Das ist ein Inside-Job.
Es ist ein Inside-Job. Und du hast ja wahrscheinlich auch ultra viel an dir gearbeitet. Hast du jedenfalls gesagt, mit Hilfe. Aber es ist dein Job letztlich.
Extrem. Also ich habe das ja auch in den Morning Pages gesagt. Also ich habe dieses Jahr nur Anfang des Jahres Therapie gemacht. Und dann habe ich auch gemerkt, ich kann gerade nicht. Also für mich braucht es sehr viel Energie, tatsächlich auch Therapie machen zu können. Also es ist so, wenn ich an einem Tag Therapie mache, ist die Zeit danach sehr stark damit beeinflusst, dass ich erstmal in meinem Kopf bin und dass ich reflektieren muss, dass ich sacken lassen muss, dass ich vielleicht auch weinen muss, vielleicht auch ein paar Tage weinen muss, weil da oft der Finger in die Wunde gelegt wird. Und bei jeder Therapeutin, bei der ich wieder angefangen habe, habe ich immer gesagt, ich habe jetzt nicht so Lust, wieder in die Vergangenheit und in die Kindheit zu gehen, können wir einfach im Hier und Jetzt sein? Und dann waren die ersten Stunden immer so, ja, was passiert jetzt gerade? Und dann kommt aber irgendwann trotzdem die Kindheit, die holt es dann ein und dann sitzt man wieder da und man denkt sich so, scheiße, und jetzt erstmal das Kind in mir einmal umarmen und diesem Teil von mir auch Aufmerksamkeit und Liebe geben, und das verlangt so viel Energie.
Ja.
Und ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr wieder damit anzufangen und da auch mir die Zeit und die Energie zu nehmen. Aber es ist kein Zuckerschlecken, es ist kein Wellness-Programm und es ist irgendwie schon auf jeden Fall ein Inside-Job. Also klar, die Person, mit der man das dann alles macht, ist super wichtig. Aber die wichtigere Person bist du selbst.
Total.
Es ist so interessant, weil mit einer Therapeutin ist es ja so, dass man ein fast schon engeres Verhältnis hat als zu irgendeiner Freundin, weil ich könnte mich niemals in ein Wohnzimmer von einer Freundin hinsetzen und einfach nur weinen, weil ich ein viel zu großer People-Pleaser bin. Wenn ich anfange zu weinen, dann weiß ich ganz genau, oh, die andere Person ist gerade auch überfordert, ihr geht's auch gerade ganz komisch, das kann ich gerade nicht machen, ich kann mir diesen Raum auch nicht nehmen. Und nur bei einer Therapeutin hatte ich das Gefühl, ich kann mich hinsetzen und alles rauslassen, weil das der Job ist, weil sie gerade auch dafür bezahlt wird. Deswegen darf ich das. Deswegen habe ich sogar manchmal das Gefühl gehabt, ich habe zu meiner Therapeutin eine engere Bindung als zu irgendeiner Freundin. Und dann irgendwie, wenn eine Therapie abgeschlossen ist oder es zu einem Kontaktabbruch kommt, ist es schon auch ein sehr komisches Gefühl.
Ja, das verstehe ich auch. Also erstmal rührt mich das total, das nochmal so aus deiner Sicht zu hören. Dieses Vorschussvertrauen, was wir häufig bekommen, einfach nur, weil an der Tür dran steht, hier, Therapeutin, dass die Leute uns das so geben und uns da eben manchmal, ohne uns eigentlich gut zu kennen, so sehr vertrauen, rührt mich immer so richtig. Das ist ein ganz wundervoller Aspekt an unserem Beruf. Aber die Verbindung, die dadurch entsteht, muss deshalb auch wirklich behutsam im Grunde aufgelöst werden. So. Und ich verstehe das auch, ganz, ganz viele Leute wollen auch eigentlich gern so, ja, und kann ich dann nicht weiter und weiter und weiter kommen? Und ich zahle das dann auch selbst und so. Aber so ist Psychotherapie nicht gedacht, so als Lebensbegleitung, sondern es soll wirklich gezielt dir helfen, diese Symptomatik zu bewältigen, mit der du kommst. Und es ist immer nur so ein Lebensabschnitt. Aber deshalb schleiche ich das dann am Ende auch aus.
Ja,
so, ja.
Total schön. Auch eigentlich ist es schön, das so zu betrachten, dass es eben so ein sehr intensiver, kurzer Teil im Leben ist mit dieser einen Person, ja, die dir auch so viel hilft und dich so stark weiterbringt. Also ich habe bis jetzt noch nie eine Person kennengelernt, der ich keine Therapie empfehlen würde, mhm, ehrlich gesagt. Ich weiß, du hast jetzt gesagt, es gibt Menschen, die vielleicht keine Therapie brauchen oder denen es vielleicht sogar schaden könnte, aber ich weiß nicht. Aus meiner Perspektive ist Therapie das Schönste, was man im Leben machen kann, weil man sich auch traut, mal so richtig tief reinzugucken. Mhm. Vielleicht hat man auch unglaublich tolle Freundinnen, mit denen man das machen kann.
Ja.
Aber das ist dann eben nicht auf dem Fundament basierend von einer Expertin, die das erlernt hat und die einem auch richtig eine Unterstützung leisten kann.
Ja, aber versteh mich nicht falsch, du hast völlig recht. Ich glaube schon, dass jeder Mensch profitieren könnte. Mhm. Der Unterschied ist nur, dass es nicht jeder Mensch in Wirklichkeit braucht.
Ja.
Und die Therapieplätze sind eben für die Menschen, die es brauchen. Das ist nur der Unterschied. Aber ich gebe dir völlig recht. Und das ist ja auch, was wir Psychotherapeutinnen ja selber auch machen. Also wir haben ja auch Supervision oder gehen zu jemand, weil wir diese Erfahrung im Leben natürlich auch selber brauchen, um viele Dinge zu verarbeiten und auch mental stabil zu bleiben und so. Ja, also ich glaube, da bin ich ganz bei dir, dass jeder Mensch davon profitieren könnte. Bestimmt, aber so ist es halt von der Systematik her nicht gedacht.
Was hältst du eigentlich von alternativen Therapien, also Kunsttherapie oder Körpertherapie?
Ganz wichtig, gut, dass du das erwähnst. Wollte ich auf gar keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Also es gibt natürlich Therapien, genau, die Kunsttherapie, Bewegungstherapie, Tanztherapie, körperorientierte Verfahren, die nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Aber das heißt natürlich nicht im Einzelfall, dass das für dich nicht genau das Richtige sein könnte. Das ist dann aber wieder eine Frage von, kannst du dir das persönlich leisten? Denn das musst du selber zahlen. Aber das ist, finde ich, einen super wichtigen Punkt, weil ich mir auch schon mal gedacht habe, wenn ich selber jetzt wirklich Therapie machen würde, würde ich, glaube ich, so ein körperorientiertes Verfahren wählen. Allein schon, weil ich bei direkten Kolleginnen und Kollegen, die das Gleiche machen wie ich, würde ich wahrscheinlich auf einer Metaebene auch immer mitdenken. Ne?
Stimmt.
Warum fragt sie jetzt das?
Stimmt.
Was ist das für eine Intervention? Wo wollen wir jetzt hin oder so? Es wäre für mich gar nichts. Also ich würde bestimmt sowas Körperorientiertes machen und da halte ich auch viel von. Muss man natürlich immer gucken. Ne? Manche Sachen halte ich auch offen gesagt für totalen Quatsch. Aber das würde ich dann so der freien Willensentscheidung jeder Person überlassen. Wenn du sagst, aber mir hilft es, dann mach es.
Ja.
Ich bin halt sehr wissenschaftlich orientiert, so, ne?
Ja.
Ja.
Wie geht man sowas an? Sagen wir mal, man will eine Körpertherapie machen. Googelt man Körpertherapie und dann schaut man, was es für Angebote gibt in der Nähe?
Ja, ich persönlich, wie gesagt, ne? Aber das ist einfach immer so mein kritischer Geist. Ich würde immer auch gucken, was ist die Qualifikation?
Ja.
Also mir reicht das nicht als Qualifikation, dass jemand selber schon mal durch eine schwere Zeit durchgegangen ist und jetzt denkt, er kann andere heilen.
Ja.
Das würde mir persönlich nicht ausreichen. Und wahrscheinlich würde ich auch gerne Erfahrungswerte, also idealerweise Empfehlungen sind oft gut.
Mhm.
Wenn du eine Empfehlung hast von jemandem, den du vertraust, sowas.
Sehr gut.
Werbung.
Hallo Leute, hier ist euer Waschbär Simon. Spaß. Hier ist natürlich Stefanie, aber ja. Ihr wisst schon, worüber wir reden. Eure Mobilfunkvertrag-Maus Steffi ist zurück mit Simon Mobile. Denn ihr wisst, ich bin auf jeden Fall eine kleine Surferin. Nicht im Meer, sondern im Internet. Nicht nur, weil ich Podcasts aufnehme und sie höre, sondern auch, weil ich ein gefragter Social-Media-Star bin. Spaß beiseite. Aber ja, ich glaube, wir alle sind etwas zu viel am Handy und deswegen kann ich euch Simon sehr ans Herz legen. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit ganz viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis an. Und Leute, jetzt gibt es den Mega-Deal zur Black Week. Wer bis zum 8.12. einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, spart 50% auf alles in den ersten 6 Monaten. Das ist eine lange Zeit. 15 GB Datenvolumen bekommt man dann zum Beispiel schon ab unschlagbaren 4,49 Euro monatlich. Leute, das ist günstiger als ein Matcha Latte. Und danach zahlt man zum Beispiel 8,99 Euro im Monat. Und es gibt noch ganz viele weitere Vorteile. Man kann beispielsweise auch monatlich kündigen, wenn man nicht so happy ist, oder seinen Tarif ganz flexibel auf 20 oder 30 Gigabyte aufstocken, wenn man ein bisschen zu viel im G-Spot war. Natürlich gibt's on top Top-D-Netz-Qualität und 5G sind sowieso inklusive. Na, All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich auch dabei, denn wir leben im Jahr 2024. Bald 2025. Lustig, ne? Und wir wären ja nicht der G-Spot, wenn wir nicht noch was extra für unsere ZuhörerInnen hätten. Wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code SPOT2 abschließt, also ich wiederhole SPOT2, bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Und das Angebot ist nur bis zum 16.12.2024 gültig. Alle Infos dazu auch in den Shownotes und unter simon.link/gspot. Ich wiederhole simon.link/gspot. Happy Surfing!
Werbung Ende.
Wie stehst du dazu, dass es in gewissen Berufen eher ein Nachteil ist, dass man Therapie macht oder gemacht hat, wie zum Beispiel bei der Polizei oder bei PilotInnen? Weil das finde ich ja super erschreckend. Correct me if I'm wrong. Wenn man schon mal als Kassenpatient oder Patientin Therapie gemacht hat, dann kann man nicht mehr zur Polizei gehen?
Ja, also I wish you were wrong, aber es ist genau so, wie du sagst, dass in Psychotherapie gewesen zu sein, in vielen Berufsgruppen den nächsten Karriereschritt kostet oder die Beförderung kostet oder sogar komplett deine Berufsfähigkeit in Frage gestellt wird. Und das ist so eine Katastrophe, weil es sich dabei häufig genau um die Berufe handelt, wo ich denke, das müssen die stabilsten Menschen überhaupt machen. Und also rein statistisch ist es so unwahrscheinlich, dass nicht auch mal Menschen von der Feuerwehr oder PolizistInnen oder PilotInnen auch eine psychische Krise erleiden. Das ist statistisch total gegeben. Warum sollten die davon verschont sein? Aber Hilfe suchen dürfen sie sich offiziell nicht, weil sie dann ihren Beruf zum Beispiel nicht mehr ausüben dürfen oder für die nächste Beförderung nicht in Betracht gezogen werden, auch Lehrer und Lehrerinnen übrigens, ne?
Was?
Ja, also alles, was mit Verbeamtung zu tun hat und so. Und das finde ich so verrückt und ehrlich gesagt auch so gefährlich, wenn man mit jungen Menschen, die zum Beispiel Lehramt studiert oder so, dann das Erstgespräch hat. Das ist so tragisch, aber theoretisch müsste ich darauf hinweisen, so, sie haben Therapiebedarf und es geht ihnen schlecht. Aber eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder auch eine Verbeamtung könnte jetzt alles schwierig werden. Was ist das für ein System? Also das finde ich wirklich schlimm. Und dann ziehen die Leute lieber wieder ab, schützen ihren Beruf, rutschen immer weiter rein in was auch immer sie haben. Und das macht sie bestimmt nicht zu besseren LehrerInnen, PolizistInnen. Mit Sicherheit nicht.
Die Leute, was ist das denn für ein Fehler im System?
Ein riesiger, schlimmer.
Also da muss ich sehr, sehr, sehr schnell was verändern.
Das Einzige, was ich manchmal denke, ist, dass es häufig so Berufsgruppen trifft, die zumindest dann die persönlichen Mittel haben und eben in dieser privilegierten Situation sind, die zahlen es selber. Also habe ich viele Lehrerinnen und Lehrer in Behandlung? Ja. Geht das alles über die Krankenkasse? Nein. Die müssen es selber bezahlen.
Ja, aber ich finde, das ist absolut unfair.
Ja, natürlich,
oder?
Also, ja klar.
Das geht gar nicht. Und ich hätte sogar gesagt, gerade die Menschen in diesen großen Verantwortungspositionen, wie jetzt zum Beispiel bei der Polizei, sollten doch eigentlich psychische Hilfe bekommen. Einfach auch schon so, einfach um deren Gesundheit zu schützen und dass sie eben damit auch das Wohl des Volkes sozusagen unterstützen.
Das gibt es teilweise. Allerdings, also und auch bei Soldatinnen und Soldaten, überall in diesen Paralleluniversen, die dann auch ihre eigene Versicherung haben und so weiter. Da geht das alles über den Dienstherren. Und dann streng genommen, zum Beispiel bei Soldaten und Soldatinnen, ist es so, dass dann auch der Vorgesetzte deine Diagnose kennt und sowas. Ne? Also ich verstehe nicht dieses System und ich verstehe auch, dass Leute dann die Hilfe nicht unbedingt in Anspruch nehmen möchten, weil das, was Schweigepflicht angeht, Diskretion auch angeht und auch das Ansehen innerhalb dieser Berufsgruppe offensichtlich immer noch super schwierig ist.
Also ein sehr veraltetes System.
Ja.
Die Corona-Pandemie hat ja wirklich vor allem bei jungen Menschen einschneidende und belastende Folgen hinterlassen. Mhm. Spürst du heute noch etwas davon?
Ja, total.
Also bei deinen PatientInnen, entschuldige.
Ja, sehr. Also gerade auch, weil wir ja heute so auch über die jüngeren Menschen zentral sprechen. Zum Beispiel das Thema Einsamkeit. Wir haben das klassischerweise früher immer so mit älteren Menschen in Verbindung gebracht, die dann irgendwann allein zu Hause sitzen und kriegen gar keinen Besuch oder so. Und wir wissen aber aus neueren Studien, dass vor allen Dingen junge Erwachsene sich häufig stark einsam fühlen. Und nach meinem Dafürhalten hat die Corona-Pandemie das halt total verstärkt, weil so wichtige Lebensabschnitte, also so zentrale Punkte im Leben, so Meilensteine gar nicht gegangen werden konnten von vielen jungen Menschen. Also in jeder Hinsicht. Freundschaften entwickeln, Freundschaften aufrechterhalten, romantische irgendwas anbahnen, mal auf eine Party gehen und so. Da ist so vieles für viele Menschen in so einem zentralen Zeitfenster nicht passiert. Und ich glaube schon, dass wir das jetzt merken und ich glaube schon, dass uns das auch noch eine ganz lange Zeit begleiten wird. Also was wir wissen, und das sind halt die Zahlen, ist, dass die Inanspruchnahme von Psychotherapie und die Anfragen in den Praxen, gerade auch in den Kinder- und Jugendlichenpraxen, durch die Decke gegangen sind. Also es gibt viel mehr Eltern, die sich auch Sorgen um ihre Kinder machen oder irgendwas beobachten. Wir wissen, dass zum Beispiel Essstörungen wahnsinnig stark zugenommen haben, interessanterweise.
Seit Corona?
Ja. Und bei jungen Menschen.
Meinst du, man kann das so damit deuten, dass es so ein starker Kontrollverlust war mit Corona? Plötzlich wurde der ganze Alltag einem entrissen, dass man jetzt versucht, mehr Kontrolle über andere Bereiche, über sein Leben zu bekommen?
Ja, ist ein guter Gedanke. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, auch wenn das ein bisschen tragisch klingt, dass die Eltern das anders mitbekommen haben.
Ah.
Weil während Corona natürlich die Familien auch zu Hause miteinander waren und dann ist vielleicht auch mehr aufgefallen. Also da gibt es verschiedene Punkte, aber wir sehen halt jetzt einfach die Zahlen, wir bekommen es in den Praxen mit und ich glaube, dass uns das noch lange begleiten wird, gerade wenn man davon ausgeht, dass Menschen immer so ein bisschen Entwicklungsfenster haben im Leben und wenn dieses Fenster zugeht, da sehr nachhaltig drunter leiden werden und wenn wir jetzt junge Menschen haben, die sich einsam fühlen und das wiederum schamhaft verarbeiten, weil sie denken, einsam zu sein bedeutet, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich nicht liebenswert bin. Da werden häufig einsame Erwachsene draus. Und Einsamkeit ist ein Risikofaktor für psychische Erkrankungen. Also Einsamkeit kann krank machen. Das ist zum Beispiel sowas, was ich daraus mitnehme und wo ich denke, das wird uns noch lange begleiten.
Und das zu einer Zeit, wo Social Media wirklich für alle, so gut wie alle erreichbar ist. Aber das habe ich auch gemerkt, Social Media lässt dich nicht weniger einsam sein, sondern lässt dich eigentlich noch mehr vereinsamen. Denn Nachrichten, ja, die können dir ganz kurz ein Gefühl von Verbundenheit suggerieren, aber im Grunde genommen macht es dich einsamer und auch der Vergleich dann mit anderen, der Vergleich, wenn du siehst, dass jemand zusammen auf einer Party bist und du sitzt zu Hause, es macht dich immer einsamer.
Ja, negativer Vergleich ist ganz schlimm, ist für die psychische Verfassung ganz schlimm und da gibt's auch spannende Studien dazu, dass insbesondere Frauen, je nachdem welchen Seiten sie folgen, dass es denen signifikant schlechter geht, wenn sie sich da durchgescrollt haben und negative Vergleiche anstellen, ne? Weil sie nur die Seiten angucken von Menschen, die so schön und so erfolgreich und so happy sind. Aber gleichzeitig muss man sagen, kann natürlich auch das Internet ein wundervoller Ort sein, wenn wir über Menschen sprechen, die zum Beispiel neurodivers sind oder queer oder ein spezielles Hobby haben von mir aus, ne? So Special Interests und so. Da kannst du natürlich auch wirklich deine Gruppe finden. Und das kann dir auch das Gefühl geben, ich bin nicht so einsam, sondern es gibt andere wie mich und ich kann was darüber lernen und wir können uns zusammenschließen. Also es kommt halt, glaube ich, immer darauf an, wie man es nutzt.
Ja, Zugehörigkeit und Bildung sind irgendwo auch, glaube ich, die Vorteile für mich bei Social Media, habe ich jetzt herausgekriegt. Und natürlich ist es bei mir auch ein Job. Aber selbst ich merke, mir geht's ein bisschen scheiße, wenn ich lange auf Social Media war, weil ich mich auch stark damit vergleiche, welchen Job hatte jetzt dieses Model oder diese Influencerin, was hatte sie an, wieso bin ich da nicht eingeladen? Und plötzlich kommt dann das Gefühl von, ich bin ein Nichts und ein Niemand, obwohl ich weiß, dass ich natürlich auch irgendwo erfolgreich bin, aber dann nicht so erfolgreich wie die und die Person.
Ja, und das ist genauso so der giftige Anteil an Social Media, unter dem ganz viele Menschen dann auch leiden. Und was dann? Dann machst du dein Handy aus und dann bist du womöglich noch allein und hast gar keine direkten Bezugspunkte gerade, keine Menschen um dich rum. Und das kann richtig reinhauen. Also da geht es vielen Menschen dann irgendwie ganz schlecht. Aber ich finde es so krass, dass jemand wie du das sagt, ne? Weil du kannst dir sicherlich vorstellen, dass gerade die Menschen, die deinen Podcast hören oder hier zugucken, natürlich total zu dir aufschauen. Ne? Ich finde es eigentlich auch ganz hilfreich, ehrlich gesagt, dass du das teilst und sagst, mir geht es manchmal auch so.
Danke. Ja, wir sind alle Menschen. Ich meine, wenn man sich auch die Top-Models anschaut und dann sieht, die haben irgendwie einen Fail bei Photoshop oder Facetune, das so heißt die App eben auf dem Handy, selbst die Menschen, die gesellschaftlich als die schönsten Frauen zelebriert werden, haben dann trotzdem das Bedürfnis, sich noch irgendwie zu verändern für ein Bild. Und ich finde, diese Erkenntnis kann wirklich irgendwo helfen, aber im Grunde genommen ist das so ein kurzer Aha-Moment, aber trotzdem geht es einem ja trotzdem scheiße. Mhm. Hast du die Beobachtung gemacht, dass durch Social Media auch andere mentale Erkrankungen befeuert werden?
Also am Anfang, so zu Beginn von Social Media, war es zum Beispiel, was so Körperschemastörungen angeht, ne? Also Körperbildstörungen, mit mir stimmt was nicht, ich bin zu dies, zu das, ne? Also alles, was rund ums Thema Essstörung, das wurde und wird wahrscheinlich immer noch sehr befeuert. Wobei ich da zumindest wahrnehme, dass man ja inzwischen zumindest die Wahl hat, ob man auch Accounts folgen kann, die so Body Positivity und sowas feiern. Das gab es ja am Anfang überhaupt nicht. Stimmt. Am Anfang war es alles nur Hochglanz und poliert und unauthentisch, nach meinem Gefühl so. Aber ganz grundsätzlich ist es eben wirklich vor allen Dingen davon abhängig, was der Algorithmus über dich gelernt hat. Wie du ihn gefüttert hast, so füttert er dich.
Ja.
So. Und wenn du dazu neigst, viel Accounts anzugucken von Personen, mit denen du dann vielleicht in einen ungünstigen Vergleich rutschst, dann kriegst du davon logischerweise mehr gezeigt, was dir immer mehr das Gefühl gibt, ich bin ein Stück Scheiße im Vergleich dazu. Also kommt es, glaube ich, immer darauf an, sich dann selber so ein bisschen zu disziplinieren und zu gucken, boah, ich folge lieber Leuten, wo ich das Gefühl habe, hey, ich bin so ähnlich, ich kann relaten, wir sind alle irgendwie okay und ach guck mal, da geht auch mal was schief und da ist was Lustiges passiert und so. Also das wäre halt viel gesünder.
Vollkommen. Was würdest du dir wünschen, dass sich gesellschaftlich verändert, damit wir mental gesünder sind?
Puh. Also gesellschaftlich würde ich mir natürlich wünschen, dass wir aus dieser Bredouille rauskommen, die ich in allen möglichen Arbeits- und Lebensbereichen sehe, dass Menschen so hart ausgequetscht werden. Weißt du, überall wird die Personaldecke dünner, immer weniger Menschen müssen immer noch das Gleiche leisten. Es ruht auf immer weniger Schultern, immer wieder bricht jemand weg, der krank ist, wird aber nicht ersetzt, bis der nächste krank wird. Also da, ich sehe oft so ungünstige Dynamiken, wo ich mir denke, es ist einfach alles zu viel. Ja. Also es ist irgendwie alles zu viel. Und ich weiß gar nicht, wie man das gesellschaftlich ändern kann, außer eben, dass jeder Einzelne vielleicht mehr Selbstfürsorge zeigt, aber auch einfordert, dass alles wieder ein bisschen fürsorglicher, ein bisschen liebevoller, ein bisschen lebbarer wird. So, das würde ich mir wünschen. Und mehr Therapieplätze.
Ja, finde ich gut. Was ist denn deine Hoffnung für die Zukunft in Bezug auf mentale Gesundheit?
Also ich bin immer ein optimistischer und zuversichtlicher Mensch. Und ich habe zum Beispiel, und da feiere ich wirklich Social Media ganz, ganz doll dafür, dass zum Beispiel Awareness entstanden ist für alles, was mit Neurodiversität zu tun hat, aber auch für andere Lebens- und Liebesformen und so. Und ich wünsche mir, dass das schneller funktionieren würde, dass etwas, was aus diesen Communities heraus selber kommt, auch in die Wissenschaft Einzug findet. Weil der Schritt, bis das dann an den Universitäten angekommen ist und beforscht ist und dann auch endlich irgendwann gelehrt wird und so, das dauert häufig zu lange. Ich habe die Hoffnung, dass das alles schneller geht und dass wir da besser, breiter aufgestellt sind und auch nicht automatisch so eine reflexhafte Haltung haben, die ich bei manchen Experten und Expertinnen wahrnehme, sofort zu denken, nein, das ist so ein TikTok-Phänomen, jetzt diagnostizieren sie sich alle selber so, nee, lass mal vernünftig miteinander reden, ja. Lass mal gucken, was dran ist, lass uns mal offen füreinander bleiben und so. Aber ich bin echt optimistisch, dass das gut klappt. Also ist vielleicht auch nur meine Bubble, aber ich fühle, dass das eine gute Dynamik ist.
Ergibt total Sinn. Alle rücken ein bisschen zusammen, alle verstehen sich ein bisschen mehr und hoffentlich haben auch ein bisschen mehr Empathie füreinander.
Ja, genau.
Gibt es noch irgendwas, das du zu dem Thema loswerden möchtest?
Nein, eigentlich finde ich... Oh, ich hätte vielleicht noch einen Tipp, den ich eben vergessen habe. Darf ich den noch nachreichen?
Sehr gerne.
Für die Therapieplatzsuche. Ja. Es gibt ja Ausbildungsinstitute, wo Psychotherapeuten und Therapeutinnen quasi lernen und ihre Fortbildungen und ihre Seminare haben und teilweise eben auch da ihre ersten Patienten und Patientinnen sehen, unter Supervision. Also die sind eng begleitet, aber irgendwann müssen wir ja auch mal unseren ersten Patienten sozusagen sehen. Und dann haben wir aber immer jemanden, der uns dabei noch berät und so. Und in diesen Ausbildungsinstituten, da kann man manchmal schneller einen Therapieplatz kriegen.
Ah. Hm. Wie kommt man an so ein Institut?
Das muss man googeln. Also okay. Da muss man wirklich gucken, gibt es Ausbildungsinstitute in meiner Stadt, also VT oder TP Ausbildungsinstitute und dann kann man da anrufen und nachfragen, ob die sozusagen Patienten für die angehenden Therapeuten und Therapeutinnen brauchen. So ein bisschen wie wenn du zum Friseur gehst und dann darf die Auszubildende auch mal Haare färben. Die sind aber nachgewiesen gut, diese jungen Menschen, weil die unter Supervision sind. Das heißt, da steht jemand quasi nicht mit im Raum, aber es wird eng begleitet. Und das sind häufig extrem engagierte Kolleginnen und Kollegen.
Hammer.
Die hängen sich richtig rein. Das wäre vielleicht noch ein guter Tipp. Ja.
Richtig gut. Das passiert nach dem Erstgespräch.
Ja.
Okay, ja. Perfekt. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Hast du irgendwelche Buchtipps oder Serientipps für uns? Natürlich dein Buch, Psychologie to go.
Danke.
Und Happiness to go jetzt.
Happy to go, genau.
Ah, Happy to go, sorry.
Ja, das, genau. Ja, das sind meine Podcasts und mein Buch heißt Psychologie to go, genau. Da kläre ich halt über die häufigsten psychischen Erkrankungen auf. Aber eigentlich denke ich immer, wenn man einen Film guckt oder eine Serie und überall, wo Menschen dargestellt werden, wird ja automatisch Psyche dargestellt. Also es geht ja gar nicht ohne. Aber was mich zuletzt bewegt hat, war Afterlife. Und das ist ein britischer Komiker und er versucht, sein Leben auf die Reihe zu bringen, tief depressiv, nachdem er seine Frau verloren hat. Und das fand ich irgendwie so eine rührende und authentische, aber teilweise halt auch komische Darstellung. Das fand ich irgendwie eine schöne Serie. Ja.
Afterlife, wir sind dabei. Gut. Vielen, vielen Dank. Unsere G-Tipps. Jetzt nur noch eine kurze Frage und zwar kommen wir jetzt zu den G-Tipps. Was kann ich im Alltag machen, um auf meine mentale Gesundheit zu achten? Was würdest du unseren ZuhörerInnen da mitgeben?
Ist vielleicht ein ungewöhnlicher Tipp. Schlafen. Schlaf ist so unterschätzt, was die mentale Gesundheit und die Stabilität angeht. Ich kann das gar nicht genug betonen. Viele psychische Erkrankungen gehen mit mangelhaftem Schlaf einher. Und wenn man eine gute Schlafhygiene hat und Schlaf ernst nimmt und Erholung ernst nimmt und nicht so tut, als wäre das was, wo man sich noch ein bisschen Me-Time abknapsen sollte oder so. Nein, schlaft. Schlaft, Leute. Das ist super wichtig.
Danke für den Tipp. Richtig gut. Super. Danke für dieses Gespräch.
So also, gerne.
Das arbeitet extrem in mir und ich merke auch, ich muss das heute Abend noch verarbeiten. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dass du so viel Expertise mit uns geteilt hast. Ich hoffe auch, dass unsere ZuhörerInnen da draußen, dass ihr da jetzt auch viel mitnehmen konntet und vielleicht auch einige Hilfestellungen für euch auch auf den Weg mitnehmen konntet. G-Spot gibt es jede Woche, jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt und auch auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Da könnt ihr euch auch Buchtipps, Serientipps und so weiter abholen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr die Folge fandet und was ihr euch für die nächsten Wochen so wünschen würdet. Bis dahin, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Macht's gut. Bye.
G-Spot ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Langer. Social Media Jessica Linder und Hannah Ackermann.